Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Auditorium heute Abend. Es ist leider nicht, wie im Programm angekündigt, Herr Professor Dr. Ange nennt, der aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hat. Ich hoffe, es sind jetzt nicht zu viele deswegen extra gekommen. Aber wir haben einen würdigen Ersatz. Der Herr Professor Dr. Wendelin Knoch wird zum Thema sprechen, das also Anfang November eigentlich geplant war, wie die Engel zu ihren Flügeln kamen. Also auch jetzt zu Beginn der Adventszeit vielleicht auch ein ganz interessantes Thema. Ich kann mich daran erinnern, also eine geradezu traumatische Erfahrung aus dem Beginn meines Mönchslebens. Ich musste als Kandidat und auch als Novize musste ich auf dem Weihnachtsmarkt unseren Klosterstand betreuen. Und ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen war, aber zum Angebot gehörten auch so furchtbare Porzellanengelchen. Die standen also vor mir und waren also wirklich, man kann sie fast nicht beschreiben, von ihrer Hässlichkeit, also irgendwie auch man auch so angemalt mit rosa und blau und ich habe eigentlich nur die Augen zugemacht und gehofft, dass das wenig, also dass das nicht so oft verlangt wird, wurde natürlich gerade viel verlangt. Also insofern hoffe ich auf ein bisschen Heilung durch Herrn Professor Knoch, der mir erklärt, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Ich darf ihn auch noch kurz vorstellen, dürfte ja den meisten bekannt sein, war ja hier lange Jahre der Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Ruhr-Universität. Er ist seit 1969 Priester, war dann zunächst in der Seelsorge in Bonn und wurde dann seit 1978, hatte er eine Assistentenstelle an der Universität Bonn. 1983 wurde er schließlich freigestellt von der Diözese Köln für eine Lehrtätigkeit im Fach Fundamentaltheologie in Paderborn. Und schließlich war er dann von 1991 bis 2008 der Ordinarius für Dogmatik und Dogmengeschichte hier an der Ruhr-Unität, wie ich schon sagte. Er ist im Kloster sehr eng verbunden. Er gehört zu den Familiares, also den Leuten, die nicht durch Profess an unser Haus gebunden sind, aber eben doch zur Familie gehören. Es gibt da so eine kleine Gruppe. Außerdem ist er der Prior der Komturei Essen des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Ja, und er ist auch ein guter Nachbar in Hattingen. Er besucht uns oft, wir haben gute Kontakte zu ihm. Herr Professor, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, meine Damen und Herren, auch wenn Sie jetzt also nichts von Inquisition oder Ähnlichem hören, dann lassen Sie sich mal einstimmen auf das, was nun auch sicher uns doch allgemein begegnen wird oder zum Teil schon begonnen hat in Weihnachtsmärkten, dass doch eben Engel zum Beiwerk der Dekoration gehören. Hier und jedem, der, das ist nun schon etwas enger gefasst, der in diesen Wochen in Sonderheit auf das Lukas-Evangelium schaut, dem fällt auf, wie unbefangen der Engel der Verkündigung an Maria, wie auch denn die Engel auf dem Hirtenfelde, dann die frohe Botschaft bringen, wie die jetzt mit Flügeln dargestellt werden, obwohl davon nun kein einziges Mal davon die Rede ist in der Bibel. Und das gilt auch für andere uns vertraute Ereignisse, von denen die Bibel berichtet. Und diese Beobachtung, muss ich sagen, hat mich neugierig gemacht und dazu gebracht, Ihnen heute Abend diesen Vortrag zu halten. Nun, das Thema möchte ich in vier Schritten entfalten. Und das habe ich schon angedeutet, wird ein erster der Blick auf die Bibel sein, der schon sehr auffällig ist. Denn das Alte Testament hat tatsächlich im Blick auf die Engel eine deutliche Trennung hier im Blick. Und diese hat einsichtige Gründe. Zum einen nämlich wird der Blick auf den Himmel gelenkt, Und da ist ja nun einmal der Ort Gottes, Gott Jahwe. Und er wird, das wissen Sie von dem Psalm, aber auch anderen Texten her, oft genug selbst als geflügelt bezeichnet oder abgeschwächt, sagt der Psalmist, dass wir uns geborgen wissen wie unter Flügeln durch seine Gemeinschaft. Das ist also das eine schon Erstaunliche, Gott Flügel. Dass das natürlich altorientalische Hintergründe hat, von Ägypten her, das wissen wir, das ist aber eine andere Frage. Zum anderen, und darauf kommt es hier an, besitzt Gott als der König des Himmels sozusagen gemäß altorientalischer Tradition einen himmlischen Hofstaat. Und diesen bilden die Engel, die nun von ihm geschaffene leiblose Wesen sind und näherhin die geflügelten Cherubim und die Seraphim. Das sind also Engel, die nur für Jahwe gleichsam zuständig sind, der Hofstaat. In einer Vision zum Beispiel, das ist Ihnen bekannt, schaut der Prophet Isaias, wie einer dieser geflügelten Engel eine glühende Kohle vom himmlischen Räucheraltar nimmt und damit seine Lippen reinigt. Aber, und das ist für uns jetzt wichtig, ganz anders sind die Engel geschildert, die von Gott zu den Menschen gesandt werden. Nämlich als Künder der frohen Botschaft erscheinen sie in der Regel als junge Männer, und zwar ohne Flügel. Das gilt übrigens auch eben für das Alte Testament. Bei der Schilderung von Engelerscheinungen, dann ist von flügellosen Engeln die Rede in der Regel. Also, ich habe es erwähnt, werden da Männer mit weißen Gewändern genannt. Das ist also der erste, der Blick, der uns beschäftigen wird, der Blick als auf die Bibel. Das zweite natürlich, und dazu lädt ja unser Thema ein, wie die Engel zu ihren Flügeln kamen, als zweites wird nun in historischer Perspektive zu klären sein, wie es denn dazu kam, dass auch diese, die in der Bibel nie mit Flügeln versehenen Engel nun tatsächlich doch mit Flügeln da abgebildet werden. Aber damit ist natürlich das Thema dieses Vortrags keineswegs erschöpft, denn es ist etwa seit der ersten Jahrtausendwende der Christentumsgeschichte die Einsicht gereift, und das ist als drittes vorzustellen, dass die Engel als Boten Gottes auch in ihrer Gestalt ihre Beauftragung und Sendung durch Gott zum Ausdruck bringen müssen. Ja, wenn man das so stellt, können Sie sich denken, da ist die Theologie auf den Plan gerufen. Das kann man nicht mit Frömmigkeit allein lösen. Und hier wird geklärt, was eigentlich die Engel im Blick auf den doch stets unsichtbaren und unergründlichen Gott eigentlich den Menschen offenbaren können. Durch ihre Flügel als von Gott geschickte Boten ausgewiesen, gewinnt damit nun ihre sichtbare Gestalt eigene Bedeutung. Und das führt uns dann schließlich dazu, dass nunmehr die Flügel der Engel auch als theologisch bedeutsam erkannt werden. Das ist also so der grobe Rahmen, den ich in der angemessenen Zeit mit Ihnen durchschreiten möchte. Also schauen wir zunächst einmal auf die Aussagen der Bibel, näherhin auf das Alte Testament. Ich habe schon erwähnt, dass zum Hofstaat Jahwes geflügelte Wesen gehören. Es sind geflügelte Schlangen und Sphinxen. Wir kennen das ja von Ägypten her, halb Mensch, halb Tier. Das sind eben Wesen, die den Israeliten aus ihrem ägyptischen Umfeld vertraut gewesen sind. Schließlich war ja Israel in Ägypten, bevor es dann herausgerufen wurde. Diese sind aber natürlich als diese Mischwesen dem Hofstaat Jahwes integriert. Aber man kann doch nicht im Ernst von den Israeliten verlangen, dass sie Tiere zum Hofstaat gehen. Nein, sondern dann werden natürlich aus diesen ursprünglich tierischen Mischwesen werden dann Geistgeschöpfe. Und sie nehmen in der Hierarchie dann übrigens die obersten Plätze ein, interessanterweise. So lesen wir also bei Jesaja etwa als Prophetenwort: Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn Jahwe auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen. Seine Schleppe füllte das Heiligtum. Seraphim standen vor ihm und jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Angesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 schwebte er. Und immerfort rief einer dem anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist Jahwe Zebaoth. Die ganze Erde ist voll von seiner Herrlichkeit. Das ist uns ja vertraut durch die Liturgie. An zweiter Stelle folgt dann der Chor der Cherubim. Der Name entspricht dem babylonischen Charibu, das heißt, Es sind wiederum ursprünglich Genien gewesen, also Frauengestalten in Form von Mischwesen, halb Mensch, halb Tier, die am Tor der Tempel und Paläste wachten. Wegen ihres Platzes auf der Bundeslade heißt es im Alten Testament, dass Jahwe über den Cheruben thront. Sie umgeben nämlich die Lade im salomonischen Tempel, ziehen den Gotteswagen und werden sogar Träger Jahwes genannt im Psalm 111. Vom Cherub getragen flog er dahin und er, Jahwe, fuhr auf den Flügeln der Winde. Und so heißt es auch in Bezug auf die Bundeslade, du sollst zwei goldene Cherube anfertigen. Und so heißt es dann im Buch der Könige, Salomo ließ im Hinterraum zwei Cherube aus Olivenholz anfertigen, 10 Ellen hoch, und 5 Ellen maß der eine Flügel und 5 der andere der Cherubine. Soweit also hier das Interessante, dass also durchaus den Israeliten schon von der Bundeslade her mit den Cherubim geflügelte Wesen bekannt sind. Engel, die also hier sichtbar dargestellt wurden. Auch wiederum uns vertraut, heißt es in der Berufungsvision des Propheten Ezechiel, dass es da Wesen mit Flügeln gibt. 4 lebende Wesen sind beschrieben, die Menschengestalt hatten. 4 Gesichter hatte eines jedes und ebenso viel 4 Flügel. Sie hatten Menschenhände unter den Flügeln, sie berührten einander. Und zudem ist von Rädern die Rede, das hörte sich nämlich an wie das Rauschen ihrer Flügel, so wie das Rauschen vieler Wasser. Und es gab ein Geräusch, wenn sie die Flügel sinken ließen. Also diese Wesen tragen Gottes, Jahwes Thron. Also können wir festhalten, geflügelte Wesen sind mit dem Hofstaat Jahwes verbunden, allen zum Dienste. Machen wir die erste Folie. Nun, wir erinnern uns, ich habe darauf hingewiesen, wo nun durch die Engel eine unmittelbare Verbindung zwischen Gott und Mensch hergestellt wird, ist in der Bibel an keiner Stelle davon die Rede, dass diese Boten Gottes Flügel gehabt hätten. Spricht im Vorfeld und dann auch während des Auszuges der Israeliten aus Ägypten Jahwe selber mit Mose, erinnern wir uns an den brennenden Dornbusch, zieh deine Schuhe aus, der Boden ist heilig und so weiter, du sollst nicht das Volk führen, herausführen. So heißt es beim Durchzug durch das Schilfmeer, da veränderte der Engel Gottes, der dem Heer der Israeliten vorauszog, seinen Platz und trat hinter sie. Eine interessante Entwicklung in der Bibel, die zeigt, dass Jahwe in wachsendem Maße hinter seine Boten zurücktritt. Er wird nunmehr derjenige, den man doch gar nicht ansprechen darf, auch aussprechen darf, nicht um seinen Namen nicht zu verunreinigen. Du sollst den Namen Jahwes deines Gottes nicht missbrauchen. Wir kennen das aus dem Buch Exodus. Dieser Tradition übrigens gemäß spricht auch Jesus von Nazareth nicht unmittelbar von Jahwe Gott, sondern gebraucht für die Anrede Gottes die in seiner Zeit gebräuchlichen Umschreibungen, uns zum Beispiel vertraut als Vater unser. Doch bleiben wir noch ein wenig beim Alten Testament. Interessant ist Genesis 18. Hier wird die Begegnung Abrahams mit den 3 Männern, die sind hier dargestellt, ein Mosaik in Ravenna, hier, dann wie die 3 Männer zu Abraham kommen. Die orthodoxe Tradition spricht übrigens hier von einer ersten Darstellung der Trinität. Aber immerhin interessant heißt es doch in Genesis 8,17, da sprach Jahwe, hier sehen wir 3, plötzlich der Singular. Da sprach Jahwe, kann ich vor Abraham geheim halten, was ich zu tun gedenke? Und im Folgenden ist dann immer abwechselnd von den Männern oder von Jahwe, Abraham steht vor ihm, selbst die Rede. Und da heißt es auch Genesis 18,26 zum Beispiel, darauf, nachdem das Gespräch beendet war, ging Jahwe weg. In den übrigen Schriften ist dort, wo Engel erscheinen, deren Auftreten in männlicher Gestalt festgehalten. Denken Sie zum Beispiel an Tobit, wo sich der begleitende Mann am Ende, als erfolgreich die Mission ausgeführt ist, wo er sich dann als Raphael zu erkennen gibt und dies mit den Worten, nun sandte mich Gott, direkte Verbindung, dich und deine Schwiegertochter Sarah zu heilen. Ich bin Raphael, einer von den 7 Engeln, die alle Zeit bereitstehen, vor die Herrlichkeit des Herrn hinzutreten. Und weiter, fürchtet euch nicht, Friede sei mit euch. Gott aber preist in Ewigkeit. Ihr meintet, mich essen zu sehen, aber ihr schautet nur eine Erscheinung. Nun preiset den Herrn auf Erden, denn ich steige zu dem auf, der mich gesandt hat. Schreib alles auf, was geschehen ist. So heißt es da im 12. Kapitel. Schließlich sei auch noch, man könnte anderes noch nennen, hingewiesen auf die Begegnung des Propheten Elia mit einem Engel des Herrn, denn dieser stärkt ihn ja, wie wir wissen, für seinen Wanderweg zum Gottesberg Horeb, oft mit dem Sinai identifiziert. Wörtlich sein Gebot, steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Also wir sehen, das Alte Testament hat hier eine klare Scheidung. Wir kennen auf der einen Seite schon Flügel, Engel mit Flügeln, die gehören aber zum engsten Bereich Jahwes und damit auch zur Bundeslade, dem Ort der Präsenz Jahwes, und dann auf der anderen Seite die Engel, die eben als Boten Gottes dem Menschen beistehen. Aber diese ohne Flügel, grundsätzlich. Nun, wenn wir das bedenken, was nun im Alten Testament über die Engel gesagt ist, dann wundert es uns nicht, dass im Neuen Testament auch vielfach von Engeln die Rede ist. Lukas 1, wir kennen das, gerade in diesen Zeiten wird es ja verdeutlicht, da lesen wir, dass Zacharias beim Rauchopfer im Tempel des Herrn ein Engel erschien, der zu Rechten des Rauchopferaltars stand. Und auf Nachfrage des Zacharias hin sprach der Engel, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt, zu dir zu reden und dir die frohe Botschaft zu bringen. Und es ist ja auch, wie wir wissen, der nämliche Engel, der Maria, der Gottesmutter, in Nazareth erscheint. Auch hier finden wir ausdrücklich die Namensnennung. Im 6. Monat der Schwangerschaft von Elisabeth wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläa namens Nazareth gesandt, zu einer Frau, die verlobt war mit einem Manne namens Josef aus dem Haus David. Der Name der Jungfrau war Maria. Hier ist wie bei der Geburt Jesu ebenso wenig von Flügeln die Rede, wie dann auch bei der Flucht nach Ägypten. Dort heißt es lediglich, dass Josef ein Engel des Herrn im Traum erschienen ist, mit ihm spricht und ihn zur Flucht nach Ägypten mit dem Kind und seiner Mutter veranlasst. Auch im Zusammenhang mit den Versuchungen Jesu von Nazareth durch den Teufel werden die Engel erwähnt. Mit der Zurückweisung des Versuchers verbindet das Matthäusevangelium den Hinweis, darauf ließ der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und dienten ihm. Von Flügeln ist nicht die Rede. Nämlich es gilt für die Ölbergerscheinung vor der Hinrichtung Jesu, wo ebenfalls mit sehr nüchternen Worten festgehalten ist, es erschien ihm, Jesus, ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Weiter ist davon die Rede, dass die Frauen am ersten Tag der Woche zum Grabe Jesu kamen und dort eine Begegnung hatten. Da geschah es, während sie noch darüber ratlos waren, siehe, da traten 2 Männer in strahlendem Gewande zu ihnen. 2 Männer in strahlendem Gewand. Sie verkünden den Frauen die Botschaft der Auferstehung. Das Markus-Evangelium berichtet an dieser Stelle von einem Jüngling zur Rechten sitzend, bekleidet mit einem weißen Gewand. Schließlich hält die Apostelgeschichte fest, dass nach der Himmelfahrt Jesu 2 Männer mit weißen Gewändern bei ihnen, den Jüngern, standen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Wir können also festhalten, im Blick auf die Bibel, auch das Neue Testament spricht von Engeln, aber von Flügeln ist dort, wo Engel als Boten Gottes sichtbar in Erscheinung treten, nicht die Rede. Deswegen ist nun natürlich in einem zweiten, eher historischen Schritt zu klären, auf welchem Wege es zur festen christlichen Tradition geworden ist, überhaupt Engel als Boten Gottes, die mit uns in Verbindung stehen, also sie dann mit Flügeln darzustellen. Nun, Beginn der Engelsdarstellung mit Flügeln. In diesem Kontext möchte ich auf Kaiser Konstantin den Blick richten, der nun einmal geboren 288 als Sohn des späteren Kaisers Constantius Chlorus und der heiligen Helena, der schließlich dann 337 gestorben ist, für uns als Christen natürlich ganz wichtig, weil er 318 Spanien, dem Herrschaftsbereich des damals regierenden Kaisers Maxentius, entrissen hat und dann diesen Kaiser bei der berühmten Schlacht an der Milvischen Brücke 312 dann vernichten schlug. Dann hat er sich zum Christentum bekannt, ein ganz eigenes Thema, hat dann 313 das berühmte Toleranzedikt von Mailand erlassen und nach dem Sieg über seinen Mitkaiser Licinius ist er dann Alleinherrscher des Römischen Reiches. So hat er dann 330 als Residenz die Stadt Byzanz als ein neues Rom gewählt. Nun, sein auch machtpolitisch begründetes Engagement zugunsten der Einheit der Christen und der Vertiefung der christlichen Lehre hat übrigens dem sogenannten Caesaropapismus, Verbindung also von weltlicher Macht und geistlicher Autorität, den Weg bereitet, der für die griechische Kirche bis heute prägend bleibt. Und die griechische Kirche ist auch die Orthodoxe, die Konstantin verehrt mit seiner Mutter Helena und zwar als Heilige im gemeinsamen Fest am 21. Mai gefeiert. Als Konsequenz wird einsichtig, je selbstverständlicher sich der Kaiser als Stellvertreter Gottes verstand. Konstantin hat sich übrigens selbst als Bischof in äußeren Angelegenheiten bezeichnet, konnte er sich selber auch mit einer Darstellung des Hofstaates verbinden. Bereits im ersten Viertel des 6. Jahrhunderts finden wir in Ravenna als byzantinischem Exarchat im Mosaikschmuck der Kirche San Apollinare Novo auf Goldgrund Engel mit Flügeln, die rechts und links neben dem Thron Christi als Wächterengel stehen. Es ist also interessant, wie die Parallelität, kommt von Byzanz her, also ist, das alttestamentliche Bild des Hofstaates wird von Konstantin, der sich eben selber als Stellvertreter Christi versteht, jetzt übertragen auf seine eigene Hofhaltung. Nämlich, es übrigens gilt dort auch, ich habe die Folie nicht mitgebracht, für die Darstellung der Gottesmutter mit Kind, auch da sind rechts und links solche Wächterengel zu finden. In dieser statisch-hierarchischen Darstellung tragen die Engel keine individuellen Züge in unserem Sinne, sondern es genügt, dass sie den biblischen Gedanken des Hofstaates lebendig bewahren. Das hier wird damit deutlich, Byzanz habe ich genannt, dass das die orthodoxe griechische Tradition ist. Wie sieht es aber bei uns aus im Westen? Hier tritt zum einen die Vorstellung des himmlischen Hofstaates verständlicherweise in den Hintergrund. Aber, und jetzt kommt es, es besteht nun ein Umfeld, in dem im kulturellen Austausch geflügelte Wesen als Götterboten selbstverständlich sind. Auch der Ehrenbogen, der zu Ehren des Kaisers Konstantin in Rom errichtet worden ist, setzt diese Tradition der Ehrung erfolgreicher Feldherren mit dessen Auszeichnung durch Niken. Dann durch also fort. Geflügelten weiblichen Gestalten, die den Sieger als von den Göttern Geliebten kennzeichnen und ihm die Siegestrophäe überreichen. Beide haben ja diesen Siegesstab. In diesem Zusammenhang darf übrigens nicht vergessen werden, dass Apollo oder der Gott Sol, Sonne, der Schutzgott des Hauses von Konstantin gewesen ist. Durchaus also wichtig. Aber und Apoll, und darauf kommt es uns an jetzt, war wie der griechische Götterbote Hermes durch Flügel, zumindest an den Schuhen, gekennzeichnet. Festzuhalten ist also, das eher in der östlich-byzantinischen Kunst beheimatete Motiv der geflügelten Engel als Thronwächter, alttestamentlich, verbindet sich bereits um 430 im Mosaikschmuck in Rom mit der geflügelten Darstellung jener Engel, die als Boten Gottes zu den Menschen kommen. Das wissen wir da, wenn Sie da in die Kirche kommen in Rom, die bedeutende Marienkirche, dann sehen Sie, wie der Engel Gabriel tatsächlich in das Haus Marias in Nazareth fliegt. Mit Flügeln schon. Das ist also das Einfallstor der Flügel, historisch gesehen, über Konstantin. Als das Kaisertum im Westen nach Karolingisch, die Aachen hören das dann gerne, an Einfluss gewann und dann natürlich das westliche Kaisertum seine besondere Verantwortung für die Kirche in Anspruch nahm, dann wundert es eben auch nicht mehr, dass wir zum Beispiel in Fresken, aber auch in der Buchmalerei im Blick auf die Engel ein Darstellungsprogramm finden, das die biblische und die antikheidnische Tradition ebenso integriert wie das byzantinische Erbe. Das kann ich Ihnen jetzt an drei Folien verdeutlichen. Nehmen wir erstmal die Folie 5. Da sehen Sie hier, da ist also der Michael hier ganz einsichtig dann also vor Augen. Mal eben mal schauen, ich habe das extra notiert, welche Folie ich Ihnen da genau zeige. Haben wir die da irgendwo liegen, die Beschreibung? Das kann ich Ihnen so. Nein, ich habe es. Wunderbar. Wer sucht, der findet, steht auch in der Bibel. So. Also, das ist also ein Fresko einer Apsis, das etwa um 1072 dann also zu datieren ist. Sehen Sie, da haben Sie das ganz klar. Das ist also der Michael, der hier ja nun wirklich sehr statisch, massiv mit seinen Engeln, mit seinen Flügeln da steht. Wer ist wie Gott, sagt der Name. Puh, das zählt. Da merken Sie das schon hier. Dann haben wir das Zweites, was ich zeigen möchte, eine Folie der Verkündigung. Das ist schon wieder schön, auch für die, die von Ihnen ein bisschen vom Meschede in die Richtung kommen. Es ist tatsächlich ein Evangeliar, das einer dortigen Äbtissin gehörte. Da. Auch das ist etwa die gleiche Zeit, kurz nach der Jahrtausendwende, haben wir also hier, also schon im Buch, eine Malerei, wo Sie genau das stehen, wie ich sagte, da das sehen können, diese Verbindung eben, einerseits die biblische Tradition lebt noch fort, aber dann das Antikheidnische mit den Flügeln kommt hierbei und schließlich dann auch das byzantinische Erbe. Und schließlich dann auch hier, das finde ich besonders eindrucksvoll immer, das leere Grab, weswegen eindrucksvoll, wer mal auf der Reichenau war, der weiß, dass da also eine ganz berühmte Schule gewesen ist, eine Malschule auch im 11. Jahrhundert, nicht? Und gerade hier gibt es also ein Perikopenbuch Heinrich II., was aus dieser Zeit zu datieren ist und wo eben auch dieser wunderbare Engel, der da sitzt am leeren Grabe und den Frauen dann den Hinweis gibt, nicht? Das ist doch klar. Das ist also das Schöne und ein wenig früher, wäre dann das Letzte dieser Reihe. Das ist also hier, das wäre dann hier eine Himmelfahrt zu sehen, etwa um 980 zu datieren, etwa ebenfalls Schule von Reichenau, immer dieses wunderbar, auch die Rahmengestaltung kann man sonst auch vieles noch draus sehen, aber mir kommt es darauf an, dass Sie also hier sehen, wie da die Engel unten stehen und eben genau hier die Himmelfahrt Christi dann begleiten, beziehungsweise die Jünger darauf hinweisen, was schaut ihr da empor? Nicht? Ihr seht den Himmel, ihr seht ihn ja auffahren. Das haben wir also hier. Nun, das ist also wichtig, dass wir, und damit komme ich zu einem weiteren, nämlich ihr fällt ja auf, dass die Engel doch schon eine Gestalt deutlich haben. Nicht? Also das heißt, die Künstler plötzlich entdecken, dass sie in der Tradition stehend nun doch auch eigene Motive sozusagen mit einbringen können. Sie selber sind es, die nun gestalten und die nicht einfach wiedergeben, was so als Motiv bekannt ist. Damit tritt die eher statisch-hierarchische Darstellung, denken Sie eben an den Michael, dann doch gegenüber einer der eigenen Lebenswelt zugewandten dann Darstellung zurück. Das ist wichtig. Hier werden die Engel zu Gebärdefiguren, wie man das nennt. Sehen Sie, wie die wirklich doch sich dazu wenden. Hier verstärken die Flügel, deren Darstellung längst zur Tradition geworden ist, das, was die Gesichter der Engel dann zum Ausdruck bringen. Mit männlich herben Gesichtszügen machen sie auf die göttliche Offenbarung und damit das Ende der Heilsgeschichte und dem bezeugten Willen Gottes dann ihr die Botschaft zu hören und zu befolgen. Nun die nächste. Diese nüchterne Überzeugung, dass die Engel also die Boten Gottes sind und zugleich aber, und das ist wichtig, die Menschen darüber belehren, was der Wille Gottes ist und ihnen zur Seite stehen als Schutzengel, findet gerade hier in diesem Fresko, Ihnen auch geläufig vielleicht, wenn Sie nach Padua kommen, da ist es also schon dann also deutlich, die von Giotto um 1305 gemalt in der Arena-Kapelle, finden Sie das hier, wie also auf der Flucht nach Ägypten, deutlich erkennbar, der Engel eben hier streng guckt, aber schützend durchaus hier diesen Zug der heiligen Familie begleitet. Das ist jetzt noch von, ich dachte ja, Giotto, Italien. Aber nun machen wir eine interessante Beobachtung, dass von Frankreich her sich die Darstellung der Engel verändert. Denn hier ist es ja schon vorbereitet, der Engel ganz klar bezogen auf diese heilige Familie. Sie sehen auch vom Gesicht her, passt das zueinander. Das ist nicht mehr gleichsam enthoben, sondern durchaus menschlich dargestellt. Und nun kommt tatsächlich ein ganz neues Element hier herein, nämlich, dass die Engel nun entweder eher gemütshaft oder adelig vorgestellt werden, nun ein Jüngling eher das Vorbild wird oder auch kann sogar ein Kinderengel sein, die eben als von höflichem Schönheitsideal geprägt sind. Wenn wir nach der Begründung dieses Wandels nun fragen, von hier danach, wo es noch streng wirkt, zu einem Schönheitsideal, da muss daran erinnert werden, dass wir schon in der Zeit der Kirchenväter eine Engellehre haben, die sich ausfaltet. Hier werden nämlich die Engel unterschieden nach den Diensten, die sie leisten. Das sind natürlich die obersten Dienste, die Gott selber gelten. Nicht die einen sitzen unter dem Thron, tragen den Thron, verkünden ihn und preisen ihn. Und dann ganz an der unteren Ende sind dann die Engel, die Kontakt haben mit uns, also die Erzengel, haben wir ja gehört, Raphael hat sich als solcher dann also und Gabriel ja auch geoutet, wie man neudeutsch sagt, und schließlich dann die sogenannten Schutzengel, das ist klar. Und gerade dieses Element nun des Schutzengels führt nun dazu, dass tatsächlich die Engel nun nicht nur Abbilder gleichsam frühchristlicher Traditionen werden, sondern durchaus menschliche Züge bekommen. Da müssten wir jetzt mal, kommt jetzt etwas Schwarz-Weißes, nicht von ungefähr, denn hier haben wir den berühmten lächelnden Engel von Reims. Ja, das ist also ja hier sehr schön. Aber Sie sehen, und deswegen ist mir dieses Foto so wichtig, diese Folie, die Flügel sind so groß wie der Engel. Das heißt also, nicht von ungefähr, die Engel werden zu Medien der Glaubensverkündigung und das heißt, damit man also genau weiß, sie sind nicht nur Boten Gottes, sondern Gott selber spricht aus ihnen, haben sie eben diese großen Flügel. Das ist hier die Verbindung, die deutlich wird. Und damit natürlich komme ich jetzt zu dem auch wichtigen Punkt, nämlich der Frage der Theologie. Ausgangspunkt ist natürlich, wenn man ein solches, das ist ja hier nun eine wunderbare Plastik, in Reims, das ist etwa zu datieren, sagt man, Anfang des 13. Jahrhunderts, der also in der Westfassade zu sehen ist, immer sehr begeisternd und wird viel zitiert. Aber wichtig ist eben, dass die Theologie hier durchaus im Blick auf den Engel sagt, ja, er verkündet Gott. Was ist das eigentlich für ein Gott? Dieser Gott ist nach unserem Glauben dreifaltig. Also heißt es, dass im christlichen Gottesbekenntnis, der eine Gott ist natürlich der gute Gott, er ist die Wahrheit schlechthin. Aber schon Augustinus hat darauf hingewiesen, meine Damen und Herren, und das liegt mir besonders am Herzen, dass Gott als universalem Schöpfer all das wesentlich sein muss, also zu seinem Wesen gehören muss, was er auch den Geschöpfen gegeben hat. Also er schafft ja nicht etwas, was ihm völlig fremd wäre, sondern etwas, das zu ihm in Vollendung gehört. Und nun kommt eben das Interessante. Schauen wir nun in das Buch Genesis, wissen Sie, die Schöpfung der Welt. Da heißt es am Ende, und Gott sah, dass alles, so kennen wir es, sehr gut war. Wer aber den hebräischen Text liest, hört heraus, dass alles sehr schön war. Also muss Gott, so sagt die Theologie, wenn das da doch schon drin steht, muss Gott doch der Schöne schlechthin sein, der schöne Gott. Ja, jetzt fragen Sie sich natürlich, wie sollte man denn das darstellen? Diese Schönheit, denn Gott ist ja unseren Augen grundsätzlich entzogen. Und hier gelingt nun der Theologie eine Antwort, die bereits erarbeitete Einsichten vertieft. Das kommt besondere Bedeutung dem großen Theologen Thomas von Aquin zu, den ich hier, obwohl er ja Dominikaner war und kein Zisterzienser, nicht, trotzdem erwähne. Und er greift nun das Denken des Aristoteles auf und macht es fruchtbar. 4. Jahrhundert vor Christus. Er ist ein Schüler und Mitarbeiter Platos gewesen, des anderen großen Philosophen, und er hat die Unterscheidung von außen und innen bei einem Gegenstand gelehrt. Dem verdanken wir übrigens unsere Eucharistielehre der Wandlung, weil er sagt ja, außen, Auge und Mund täuschen sich in dir. Sie kennen den wunderbaren Hymnus, ne? Aber das Eigentliche bleibt den Augen unsichtbar. Das ist also das Wichtige, was man hier erkennen kann, und das danken wir Aristoteles, und da haben wir eine interessante Folie, die nämlich Anfang 14. Jahrhundert in Frankreich entstanden ist. Da wird nämlich das Buch über die Seele von ihm verdeutlicht. Und da sehen Sie auch hier wieder, wie da also gleichsam aus dem Mund des Aristoteles die Seele dann kommt. Das heißt, damit wird deutlich, das Sichtbare kann ohne das, was unsichtbar ist, was zu ihm gehört, gar nicht existieren. Das geht ja gar nicht hierbei. Und deswegen haben wir also diese Unterscheidung von innen und außen. Diese Einsicht der sogenannten hochscholastischen Theologie, das ist nichts anderes als die Theologie, die an den Universitäten gelehrt wurde, lässt sich nun im Rückgriff auf die Aussagen der Bibel, so ist dann erkannt, auch für die Gotteslehre fruchtbar machen. Denn es gilt ja nicht nur für die Schriftaussagen selber, wo der Sohn Gottes, wie Sie wissen, als Abbild Gottes bezeichnet wird, sondern eben auch für die Engeldarstellungen, die unser Thema sind. Das heißt also, die Flügel, wir können das eben nochmal nehmen, das ist das Bild davor, dann die Flügel bringen nun Gottes Macht ins Bild und dann natürlich auch das, was eigentlich die Bindung Gottes an seine Schöpfung bestätigt. Also, Gott ist nicht nur derjenige, der in sich einzig ist, der eine Gott, die Wahrheit schlechthin, das Gute schlechthin, sondern auch Schönheit. Das heißt, als Gottes Ebenbild geschaffen, muss auch das schöne Gott wesentlich sein. Und hier wird deutlich, der Engel, es ist der Schöne sozusagen, der Engel. Hier in ihm kommt Gott also als der Schöne zum Ausdruck. Nun, wir wissen auch so, neben dem Erzengel Michael, den wir ja eben schon sahen, als den großen, starken Engel, ist nun auch die Verkündigungsszene in Nazareth zu bedenken, wo Gabriel der Maria die frohe Botschaft bringt. Und nicht von ungefähr, meine Damen und Herren, wird gerade diese Darstellung zum beherrschenden Thema. In dieser Zeit der Kunst, also praktisch 12. bis 13. Jahrhundert folgende. So ändert sich in der Verkündigungsdarstellung die Physiognomie des Engels, lediglich neben der Körperhaltung gegenüber Maria, fliegend, stehend, kniend. Aber in jugendlicher Schönheit sind Hände und Füße, jetzt brauchen wir die nächste schöne Folie, die also hier von Fra Filippo Lippi gemacht ist. Dann also das Gesicht ist nun knabenhaft oder mädchenhaft oder auch androgyn geformt, weil eben Gott sowohl Mann wie Frau geschaffen hat. Und deswegen fasst das Gesicht gleichsam beide Geschlechter zusammen. Das nennen wir dann androgyn. Und das alles soll deutlich machen, dass hier nun der Engel, der Maria die Botschaft bringt, Gott auch in seiner Schönheit widerspiegelt. Ganz bemerkenswert. Dabei bleibt natürlich die Distanz zwischen Göttlichem und Menschlichem durchaus gewahrt. Das ist auch hier ganz bewusst, der Engel kniet und von daher betet er den an, den Maria als Sohn Gottes empfangen hat. Wir können also feststellen, dass sich hier nicht nur eine Tradition fortsetzt, die Engel mit Flügeln darzustellen. In der Renaissance hat auch deren farbliche Gestaltung eine eigene theologische Bedeutung. In der uns eigenen Körperlichkeit dargestellt, sind die Engeln, wir können es hier angedeutet sehen, mit wallenden Gewändern umgeben und sie bezeugen so das Nichtschaubare des ewigen Gottes. In der Schönheit des Gesichtes, der Hände und Füße spiegeln die Engel die ewige Schönheit Gottes wider, der die Schönheit seiner Schöpfung in sich enthält. In der Schönheit des Menschen als Gottes Ebenbild findet die Schönheit Gottes sozusagen ihre Widerspiegelung. Nun, da die Engel, wie wir wissen, mittler Wesen zwischen Himmel und Erde sind, also Boten Gottes, bieten sie den Künstlern eine weite Gestaltungsmöglichkeit. Es gibt nur noch wenige Engel, die flügellos dargestellt werden. Aber jetzt komme ich auf unsere Einführung zurück. Das ist ja ganz klar, in Deutschland kommt es zu einer Verniedlichung. Das kennen wir. Die klare Unterscheidung von einem Putto und einem Engel ist kaum mehr möglich. Und im Barock gilt das Ähnliche von der Unterscheidung zwischen Engel und Amor. Wenn Sie zum Beispiel nach Rom kommen und haben dann die Verzückung der heiligen Theresia von Bernini geschaffen, werden Sie also unschwer dann erkennen, dass also der Engel schon also ganz klar das antike Vorbild des Amor ist. Gar keine Frage. Also das ist nun etwas spezifisch Deutsches auch, oder meint am Österreich, nehmen wir mal hier mit rein, nicht? Dass hier also diese Verniedlichung, Sie können auch sagen, die Fortsetzung in der Verkitschung kommt. Und schließlich sogar, das wissen wir, das ist ja nur ein kleiner Exkurs, wird sogar der Engelgestalt also völlig abgelöst von dem religiösen Hintergrund. Dann erscheinen plötzlich da Mancherie anbietende dann Frauengestalten mit Pappflügeln und ähnlichem mehr. Da haben Sie also solche Dinge, die dann durchaus, wie gesagt, diesen ganzen religiösen Hintergrund überhaupt nicht mehr in den Blick haben. Aber es ist deswegen, denke ich, für uns sehr wichtig, und das ist ja auch der Sinn des heutigen Abends, Ihnen deutlich werden zu lassen, dass die Darstellung der Engel mit Flügeln durchaus eine ganz wichtige Aussagerichtung hat. Das ist hier. Denn das Erste, was wir doch festzuhalten haben, und davon bin ich ja ausgegangen, dass die Existenz von Engeln nun eindeutig biblisch bezeugt ist. Wir finden sie lobsingend und lobpreisend, die berühmten Engelchöre. Wir kennen sie auch drohend und drängend. Das ist also, heißt es ja auch, der Engel drängte zum Aufbruch. Sie sind tröstend und helfend. Da haben sie den Schutzengel dann dabei. Sie helfen, wie schon wie Tobias dann erblindet ist. Sie wissen das und der Engel sich als Medizinmann, als Arzt betätigt, indem er also weiß, dass die Galle die Augen löst, nicht die Schicht von den Augen und er wieder sehen kann. Er ist also notwendend, der Engel kann er sein und verkündet das Heil. Sogar die Sarah hat ja das erfahren, nachdem sie zunächst gelacht hatte, als ihr in ihrem Alter dann die Geburt eines Sohnes angekündigt wurde. Und dann kriegte sie plötzlich Angst, aber der Engel, das war ja genau das erste Bild von den Dreien, Gott spricht zu ihr, also verkündet Heil und so treten Engel den Menschen gegenüber und sie lassen dann natürlich Gottes Größe erahnen. In ihrer Hoheit und Größe, Kraft und Fremdheit bezeugen sie Gottes Liebe durch ihre Sorge, durch ihr Schützen, Wollen und Bewahren. Deswegen ist, was ich Ihnen eingangs in Erinnerung rief, für uns so wichtig, dass auch das Leben und Denken Jesu nicht ohne die dem Heilswerk der Erlösung zugeordneten Boten und Diener Gottes nicht vorstellbar sind. Ihr Preisgesang, wir erinnern uns, ist sogar in die Liturgie einbezogen. Nicht von ungefähr sind es die Chöre der Engel, die das dreimal heilig singen, die den Hirten die Geburt des Erlösers ankündigen, indem sie Gott vom Himmel her preisen. Plötzlich öffnete sich der Himmel, eine große Schar von Engeln sang und pries Gott. Mit Musikinstrumenten ausgestattet, das finden Sie häufig, orchestrieren Sie gleichsam diesen himmlischen Wohlklang, die Sphärenmusik, von der bereits die Kirchenväter im Blick auf die ruhigen Bahnen der Planeten gesprochen haben. Das ist also das Erste, was uns die Heilige Schrift zeigt. Wovon uns nun die Heilige Schrift berichtet, und was theologisches Nachdenken in der Engellehre entfaltet hat, wird nun mit Hilfe der Flügel verdeutlicht. Ergänzt durch die sehr unterschiedliche Ausformung des Gesichtes der Engel sowie ihre Hände und Füße. Die Flügel wollen dem Betrachter eine Hilfe geben, die Engel und die Intention ihrer Erschaffung durch Gott besser zu verstehen. Als Boten Gottes helfen sie uns in unserem Bekenntnis des Glaubens an den einen und dreifaltigen Gott, der uns, obschon bleibend entzogen, doch als ewige, unergründliche Liebe unbegreiflich nahe ist. Nicht von ungefähr, jetzt komme ich endlich auf Bernhard von Clairvaux. Nicht von ungefähr lenkt Bernhard von Clairvaux, der prägende Ordensvater der Zisterzienser, den Blick seines Schülers Papst Eugen wie auch den unsrigen nachdrücklich auf die Engel. Ich zitiere: In den Seraphen, uns jetzt ja vertraut, lässt sich wahrnehmen, wie der zu lieben vermag, der außerhalb seiner nicht wahrhaft liebenswerten begegnet, aber auch nichts von den Dingen, die er geschaffen hat, hasst, da er doch sie schuf, um sie zu retten, wie er sie hütet, sie fördert, sie in den Armen hält, wie sein Feuer die Sünden der Jugend, die er liebt, und das Stroh ihre Unwissenheit verzehrt und die so ganz lauter und seiner Liebe ganz würdig macht. Dann die Cherube. Sie heißen Fülle des Wissens. In ihnen lässt sich erkennen, so Bernhard, dass Gott der Herr jeglichen Wissens ist. Er, der Seher, ist sein eigenes Licht. In den Thronen, nächster Engelchor, lässt sich erkennen, dass der von niemandem täuschbare Richter aller Unschuldigen auf ihnen sitzt. Er, der keinen betrügen und von keinem betrogen werden kann, denn er ist der Allliebende und der Allsehende. Nun die Herrschaften. In ihnen wird sichtbar, wie unendlich Gottes Majestät ist. In den Fürstentümern kann der fürstliche Ursprung, aus dem alles stammt, angeschaut werden. In den Mächten lässt sich ersehen, wie machtvoll dieselbe Herrschaft jene beschützt, über die sie herrscht, und dabei die Gegenmächte abwehrt und vertreibt. In den Kräften, weiterer Chor, kann man ermessen, wie eine einzige Kraft überall auf gleiche Weise gegenwärtig ist. In den Engeln und Erzengeln schließlich muss man die Wahrheit und Erfahrung der Aussage bewundern: Er, Gott selber, trägt Sorge für uns. Er, der nicht aufhört, uns mit so vielen und wunderbaren Heimsuchungen zu erfreuen, mit solchen Offenbarungen zu belehren, solchen Einsprechungen zu ermahnen und mit Beharrlichkeit zu trösten. So Bernhard. Ja, meine Damen und Herren, wie die Engel zu ihren Flügeln kamen. Ich hoffe, dass ein Versuch mit dem Blick auf die Bibel, die Geschichte, auf Frömmigkeit und Theologie, die Flügel der Engel und ihre Bedeutung zu erschließen, sie am Ende dazu ermutigt, die Engel und ihre Darstellung in neuem Licht zu sehen. Denn gerade das Erbe der Renaissance, neben anderen, bleibt uns ungeheuer kostbar. Denn Gott offenbart sich ja auch in den Engeln als der uns in vergebender Liebe Zugewandte. Einst war der Regenbogen das über den Wolken gesetzte, Gott gesetzte Zeichen des bis zum Weltende geltenden Bundes, den Gott nach der Sintflut mit Noe stellvertretend für die ganze Menschheit geschlossen hatte. Nie werde ich mehr die Menschen vernichten, deswegen setze ich diesen Bogen als Zeichen des Bundes. Diesen ursprünglichen Bund in weiteren Bundesschlüssen ausgefaltet, bis hin zum Bundesschluss mit dem erwählten Volk Israel am Sinai, vollendet Gott selbst nun im neuen Bund. Dieser strahlt nun bereits in den Worten Gabriels auf, wie beispielhaft Fra Angelico mit seiner Darstellung der Verkündigungsszene bezeugt. Sie können sie anschauen im Kloster San Marco in Florenz. Ja, Darstellung Gabriels mit den herrlichen, den mächtigen Flügeln, in deren Farben sich tatsächlich der Regenbogen widerspiegelt. So schließen meine Ausführungen mit dem Wunsch: Die Botschaft Gabriels möge Ihnen allen den Weg weisen, den Advent und die Feier der Weihnacht wieder aufs Neue als Gottesgeschenk zu begreifen. Auch die Flügel, so haben uns nicht zuletzt Theologen und Künstler gelehrt, können dazu eine wahrhaft wertvolle Hilfe sein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, wir haben immer eine Fragerunde danach. Also wer jetzt noch zu den Flügeln und alles, was damit zusammenhängt, eine Frage hat, kann das jetzt gerne tun.
Herr Professor, ja. Ich habe immer solche Gedanken gehabt, die Engel, das sind bloß Frauen. Jetzt gucke ich, die Männer sind auch Engel, das ist schön. Ja, und... Und was mich interessiert, nicht?
Ja.
Von meiner Erfahrung, von meinem Leben, nicht? Ich habe immer von Engeln, da sehe ich die Kinder, da habe ich solche Gedanken gehabt, das sind kleine Kinder, was sind gestorben, die sind dann Engel. Der Gott hat sich für Engel gemacht. Und noch eine, das ist nicht für den Thema für heute, aber ich habe so viel Mal Gedanken gehabt, warum Gott hat zulassen den Teufel auf die Erde. Und immer, wenn ich habe gefragt, einmal in unsere Gemeindigkeit, Peter und Paul, der Kuhn war der Pfarrer, wir haben eine so Glaubensbesprechung gehabt. Und ich habe ihm gesagt, ich möchte gerne wissen, warum Gott hat zugelassen den Teufel.
Ja? Na gut.
Und er hat gesagt, er muss sich erst... bereit machen und dann wird er, aber dann ist er von unserem Pfarrer weggegangen. Und bis heute weiß ich nicht, warum der Teufel kommt auf so. Die Erde. Und das möchte ich hier in dem Forum, bin ich schon 10 Jahre hier. Aha. Immer erfahre ich was Gutes und möchte ich auch wissen, warum der Böse ist auf die Welt.
Ja, also wollen wir erst den ersten Teil, der ist natürlich wichtig, das heißt, es ist so, dass, das heißt, dass also ausdrücklich als Lehre dann auch in der Theologie festgehalten, dass Gott die Engel erschuf und als Geistwesen, und das ist ja auch in der Schrift zum Ausdruck gebracht, ihr seht mich und meintet, ich esse nicht, und, aber ich habe also dann, ihr habt nur eine Erscheinung gesehen. Mit anderen Worten, der Engel ist von daher auch derjenige, der die Gotteserfahrung gleichsam sichtbar macht. Das ist das Wichtige. Das heißt, er bezeugt, Gott ist tatsächlich der uns nahe und so spricht er auf uns und das zu uns. Und das Entscheidende ist, und deswegen ist es schon gut, dass wir das Bild noch da sehen, denn das führt uns zu der doch auch für unser Thema wichtigen Frage, was eigentlich die Kniebeuge dieses Engels deutlich macht. Nämlich, dass, wie schon die Kirchenväter gesagt haben, die Engel gleichsam, weil sie ja nicht durch die Leiblichkeit eingeengt waren, schon gleichsam von Gott nach vorne schauend den Erlöser erkannten, das heißt den menschgewordenen Gottessohn. Und nun kommt, das ist die Deutung, nun kommt dann der Stolz des Engels dazu, gerade hier also Luzifer, der Lichtträger schlechthin, der sagt, von einem solchen Menschen, da knie ich nicht. Das heißt, also den Gott bete ich nicht an. Und daraufhin kommt es dann zu dem Kampf und so sagt ja auch Michael, wer ist wie Gott? Und dann heißt es ja dann in der Offenbarung, so wird dann der Teufel mit seinem Anhang, der Luzifer mit seinem Anhang in den Feuersee dann gestürzt. Das ist der Hintergrund. Das heißt also, die Engel mussten sich, also das war ihre Freiheit, entscheiden, ob sie also sich dem Ratschluss Gottes dann ohne Einschränkung unterordnen. Und hier sehen wir also ganz klar, dass wie der Engel in aller Schönheit, die ich ja versucht habe deutlich zu machen, wie er eben dann niederkniet und genau das vollzieht, was, wie die Theologie sagt, von Anfang an eben am Anfang schon gefordert war, dass sie eben Gottes Heilswillen uneingeschränkt bejahen, auch tragen und so auch Boten dieser göttlichen Erlöserliebe bleiben. Und so haben wir also auch hier bei dem Verkündigungsbild im Grunde, wenn man es näher anschaut und in seiner Fülle erkennt, dann haben wir sogar ein Dreifaltigkeitsbild, denn es ist Maria, sie ist schon diejenige, die eben das Ja gesagt hat. Und damit kommt der Geist, ist erkennbar und Gott Vater guckt häufig von oben noch gleichsam herunter. Also mit anderen Worten, ist auch hier gerade, was ich anzudeuten versuchte, die Form des Engels und die Farbgebung sind genau Zeugnisse dessen, dass Gott eben dann mit nach dem Beendigung der Sinnflut genau seine bleibende Liebe zugesagt hat und damit den damals geschlossenen Bund mit Noe, der die Arche ja gebaut hat, dann also vollendet, dann eben in dem neuen Bund. Das ist also hier gesagt und auch sehr schön, wie hier, wenn man das, da kann man viel zu sagen, wenn Sie allein die Gesichter betrachten, nicht? Wie hier Maria in dieser feinen Art, dann also höfisch, dann natürlich auch in der Schönheit, im Schönheitsideal der Zeit gezeichnet, dann auf diesen Engel guckt im lockigen Haar. Das ist schon ein sehr beachtliches Bild. Das ist also dazu, denke ich, dann auch deutlich. So, ja.
Marc Chagall hat ja viele Engel dargestellt. Richtig. Haben Sie eine Lösung, eine Erklärung dafür, wie er dazu kam? Er war ja Jude. Aber ob er auch das religiöse Element dabei sieht. Nun hat es seine Farbe Blau und Gold ja in verschiedenen Aufführungen, aber gerade in Engelbildern. Könnten Sie da vielleicht, vielen Dank.
Ja, das ist natürlich jetzt ein, sehr schön, dass Sie das ansprechen, denn im Grunde muss man ja immer sagen, dass also bis hin, auch das gilt für die Dichtung genauso, da könnten Sie schöne Beispiele bringen, Lasker Schüler und andere, die also aus, obwohl sie sich selber gar nicht so sehr religiös mit dem Judentum identifizieren, aber trotzdem aus dieser Wurzel heraus leben und die auch in ihre Kunst sozusagen einbringen als tragendes Fundament. Und das gilt eben, wie gesagt, für die Dichtung, genau wie für Marc Chagall. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass ja etwa in St. Stephan in Mainz das letzte Werk, was er ja gegen seinen Willen fast verbracht hat, weil der Freund ihn so getreten hat, Herr Pfarrer, aber dass genau darin deutlich wird, dass er Marc Chagall aus dieser gleichen Quelle geschöpft hat. Und deswegen war es mir auch so wichtig, dann doch ein bisschen ausführlicher aufs Alte Testament hin zu weisen, weil das tatsächlich das gemeinsam tragende Fundament ist. Und das bedeutet, dass hier durchaus der gerade die jüdische Frömmigkeit, das geht also bis in die Gegenwart hinein, dass die durchaus auch diese Engelwesen durchaus sieht und mit ihnen auch rechnet. Das liegt natürlich auch daran, dass tatsächlich die Botschaft, ich habe ja nur die Propheten zitiert, aber es gibt immer wieder, denken Sie an Biliam, nicht, wie da der Strafengel sitzt und der arme Biliam sitzt auf dem Esel da, nicht, und der Esel, der scheut, weil er den Engel sieht und der Prophet nicht. Und dann heißt es da auch wieder, der Engel, der Esel hat ihm die Augen geöffnet und dann sieht er den strafenden Engel da stehen. Hier, wobei hier eben der Engel tatsächlich Gott wiederum deutlich macht als den, der durchaus gerecht ist, nicht? Und der dann auch vom Menschen die Anerkennung seiner Weisungen erwartet. Also mit anderen Worten, die Bandbreite sozusagen der Engelerscheinungen, wie sie da sind und sich gerade als Boten Gottes ausweisen, die hat natürlich auch Marc Chagall sehr geprägt. Und das geht natürlich dann auch bis hin zu dem eher weiteren Themenbereich der Darstellung der Liebe und so weiter, nicht? Das kommt ja dann auch noch mit dazu. Aber es ist schon wichtig, dass wir gerade eine Schnittstelle, da bin ich nicht mehr drauf eingegangen, erkennen können. Sie wissen, wie das Paradies wird ja häufig dargestellt und dann auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, wie Adam und Eva vertrieben werden. Und dann steht da natürlich auch ein Wächterengel davor, mit flammendem Schwert, wie es da heißt. Interessant ist, dass da auch nicht der Flügel erwähnt wird, aber die Darstellung selbstverständlich diesem Engeln immer machtvolle Flügel gibt, weil sie in der Autorität Gottes handeln. Und das ist da wichtig, dass wir dann das immer wieder unterscheiden. Einerseits die Engel als Boten, die Engel, die in ihrer Gestalt Gott selber widerspiegeln und die dann in ihrem Tun Gott als den Nahen zeichnen. Wenn Sie diesen Dreischritt so im Hinterkopf haben, dann denke ich, wird sich manches Engelbild für Sie auch tiefer entschlüsseln. Sie sagen, was will der Künstler jetzt darstellen? Den Boten Gottes, von Himmel her kommend, will er den darstellen, der Engel, der eben Gott selber gleichsam zum Vorschein bringt in seiner äußeren Gestalt, oder will er ihn darstellen als den, der eben als liebender, tröstender Gott dem Menschen nahe ist? Und wenn Sie diese drei Schattierungen haben, dann können Sie auch die Bandbreite der Engeldarstellungen besser verstehen, abgesehen von den stilistischen Elementen, die ich genannt habe, wo eben das zunächst statische, byzantinische, was Sie ja immer bewundern können, dann auch, wie das eben abgelöst wird in unserem Bereich von der Lebendigkeit und Nähe, die Engel dann zu uns haben, auch gefühlsmäßig. Aber das ist dann eben diese dritte Stufe, nicht? Die Engel, die selber Gott als den Nahen zeigen und die dann also auch in ihrer Nähe zum Menschen eben zu Schutzengeln werden und die dann auch zum Teil verniedlicht, da komme ich nochmal auf unser Thema, dann dargestellt werden. Sie kennen das, wie das kleine Kind da mit dem Engel mit großen Flügeln über den Fluss geführt wird und so weiter. Diese Darstellungen, die denen also diese im Grunde, wie gesagt, verniedlicht, aber doch noch dieses Element der Fürsorge Gottes noch deutlich machen. Also insofern danke für den Hinweis. Das ist eine wesentliche Bereicherung, eine ganz neue Facette auch, was die Darstellung der Engel in der Kunst angeht. Und Literatur könnte man dann, wie gesagt, auch noch ergänzen. Ein deutendes Thema, was Sie auch in vielen Büchern heute sehen. Es ist ja ein Thema, was jetzt von den Flügeln abgesehen, über die übrigens interessanterweise nie reflektiert wird. Das ist interessant, weil obwohl Sie gerade darin diese Entwicklung sehen können, das ist ja ein Thema, was Sie vielfältig finden. Die Engel werden überall dargestellt, nicht? Und auch bedacht. Das ist sehr bemerkenswert, durchaus also in dem Sinne aktuell. Ja. Soweit dazu. Bitte hier, da haben wir noch. Da kommt das Wort. Ja.
Ich war an einer Stelle etwas irritiert. In der Schöpfungsgeschichte steht, und Gott sah, dass es gut war. Sie sagten dann im Hebräischen, hieß es, schön. Haben wir einen Übersetzungsfehler in der Bibel?
Nein, das ist gut, dass Sie dann, weil es mir da so wichtig ist. Deswegen bin ich dankbar auch für diese Frage, weil es nicht darum geht, wollen wir mal sagen, jetzt Übersetzungen gegeneinander auszuspielen, sondern die tiefen Schichten sozusagen zu entdecken. Dass also ein Wort, dass das Gute schlechthin eben auch das Schöne ist, nicht? Das, was gut tut. Und das also, das sahen wir auch, jemand strahlt Güte aus, nicht? So wird einer schön. Das muss man also sehen. Das heißt also, hier sind Schattierungen in einen Begriff gefasst, die man leicht übersehen kann. Aber es ist gut, die zu entdecken. Und das hat eben geführt, dann schon von den Kirchenvätern, dann auch schließlich die Hochscholastik sehr schön ans Licht gebracht. Und das war für mich auch erhellend, muss ich schon sagen, weil ich dann natürlich in der Vorbereitung meines Vortrages selber mir noch nicht erschlossene Quellen dann mir zu eigen machte. Und dann stieß ich da drauf und war also sehr beeindruckt von dem, was die Kollegen, die Wissenschaftler des Alten Testamentes dann da entfaltet haben dazu. Und das ist also die Antwort auf Ihre Frage.
Herr Professor, können Sie mir etwas sagen über diese modernen, esoterischen oder auch gnostischen Kreise, die es heute mit den Engeln zu tun haben? Ich habe so eine Freundin, die da dauernd mit noch anderen verkehrt, telefonisch per Konferenzschaltung, die bekommt Besuch von Engeln, tragen ihnen alles vor und dürfen ihre Sorgen, ihre Probleme sagen und bekommen dann auch Botschaften, so wie das Ende der Welt mal aussehen wird und so weiter. Und beinahe wäre ich neulich selber so ein Opfer geworden. Ja, ich bekomme Besuch. Soll ich sie hinterher zu dir schicken?
Aha.
Und ja, ich habe dann aber gesagt, ich habe noch keine Antenne dafür. Und dann kam ich hin. Wie das so ist, wurde mir erklärt, ja, das ist dann eine wunderbare, weiche Luft und ein Duft und so weiter. Und dann kann man mit denen reden. Da ist wohl ein Medium, weiß ich nicht, was die reden. Und ja, denn die Namen der Engel, ja, unsere üblichen biblischen Namen, Gabriel, Michael und so weiter.
Uriel.
Ja, und dann gäbe es noch einen Oberengel, der würde sich Metatron nennen, einen sogenannten Engelgott. Wissen Sie davon?
Also es gibt, das ist damals bekannt geworden durch das sogenannte Engelwerk. Die haben bei Innsbruck ein Schloss gehabt. Oder hab's wohl noch, und dann ist dann der Wallfahrtspfarrer von Maria, wie heißt der Moment, bei na, jetzt sitze ich im Vesperbild, der ist dann dazu beauftragt worden, dieses Engelwerk mal zu beleuchten und hat dann festgestellt, dass es schon eine sehr obskure Geschichte ist, dass man muss da schon die Ernsthaftigkeit mit Gewalt suchen, also da hat jeder Tag seinen eigenen Engel und dann hat der Vatikan sehr intensiv eingegriffen und hat das also beschnitten sozusagen. Wir haben ja schließlich auch das Fest der Engel, nicht? Das gibt es ja nicht, nicht? Das ist klar, auch wenn wir seit dem 8. Jahrhundert aus unserem Festkalender den Uriel gestrichen haben, die Orthodoxie feiert ihn nach wie vor. Aber wir haben ja nun mal dann auch die Verehrung der Engel, nicht? Das ist gar keine Frage. Das, was da drumherum ist, das Esoterische, das ist natürlich etwas, was es zu allen Zeiten gegeben hat. Das ist jetzt für Sie kein Trost. Aber es ist so, dass wir natürlich in dieser in gewissen Grauzone sind, aber das hat mit dem nichts zu tun, wo man mal sagen, was jetzt unsere ernsthafte Beschäftigung mit Engeln dann bedeutet, nicht? Also die Gründerin des Engelwerkes mit, eine Frau Bitterlich, da haben wir nur sagen, Gott sah sie und weinte bitterlich, nicht? Hierbei, das ist eben so hier. Ich habe dann also sogar von einem begeisterten Anhänger dieser Richtung mal ein Video, nicht ein Video, das gab es damals nicht, sondern so ein Tondokument bekommen, damals gab es die noch. Und dann habe ich mich drauf gespitzt, jetzt wollen wir doch mal hören, wie denn so Stimmen aus der Tiefe oder auf der Höhe klingen. Da kam aber überhaupt nichts, sondern da waren nur dann sie, die dann also irgendwelche Eindrücke schilderte. Also uns ist der tiefe Genuss entgangen. Also das wollte ich nur sagen. Deswegen ist es wichtig, weil das muss man allerdings sagen, dass man sich selber auch dagegen wappnet. Denn Sie wissen, dass in diesem Bereich, nicht nur in Bezug auf die Engel, gibt es ja sehr viele so psychopathische und wie weiß ich solche Wirkungen. Nicht? Das muss man sehr aufpassen, die dann also im Sinne der Trance oder Hypnose und so weiter dann manches bringen. Wir kommen dann in eine Grauzone rein und da ist es mir wichtig, dann wirklich die nüchternen Tatsachen, wollen wir mal sagen, als Fundament zu bewahren, von denen uns die Schrift und dann natürlich auch die Lehre entsprechend der Kirche dann also Auskunft geben. Das, denke ich, das sollte man schon dabei ganz klar tun. Und das ist das Einzige, denn Sie können natürlich, wer dem dann also anhängt, dem können Sie das ja nicht verbieten und den können Sie auch selten bekehren hier, nicht? Je nachdem, wenn man in einer solchen Gemeinschaft ist. Das ist nun mal das Problem, nicht? Was wir da haben. Also insofern, also Ermutigung, dass Sie sich nicht verrückt machen lassen, sozusagen.
Also das passiert mir wohl nicht.
Nee, aber davon. Ja, das ist also sowieso, das ist nicht Schrift. Das ist Unsinn, das ist nicht schriftbezeugt und deswegen sagte ich, da finden Sie so manche auch, wie gesagt, auch andere Engelnamen noch, aber damit brauchen Sie sich also nicht dann irritieren zu lassen, sondern wir bleiben ganz nüchtern auf der Basis, die uns die Heilige Schrift bietet und die hat genug Aussagen, die uns durchaus dann also einen Einblick geben in eine Wirklichkeit, die jenseits unserer Welt liegt und die trotzdem uns ganz nahe ist. Ich sage immer, wenn Sie dann bedenken, dass also sich in jedem Moment unseres Lebens Zeit und Ewigkeit berühren, dann ist das eben auch der Punkt, wo wir durchaus von Engeln reden können, nicht? Und verstehen das dann auch, dass hier gleichsam immer wieder der Raum geschaffen ist, in dem dann uns auch Engel begegnen, nicht? Abgesehen von den Profanierungen, die wir haben. Sie kennen die gelben Engel nicht. Ich glaube, das ist ADAC und Sie kennen sowas nicht. Es gibt ja sehr viel. Aber was eben doch sehr schön ist, und auch wenn das von unserem Thema vielleicht etwas wegführt, aber es ist schon was Richtiges eingefangen, wenn man von einem sagen kann, und das höre ich im Laufe meiner langen priesterlichen Tätigkeit, ja, du warst mir ein Engel. Das ist ein wunderschöner Titel, auch natürlich hinter der doch sehr viel steht. Nicht? Weil im Grunde, das heißt also das, was wir schriftgemäß von einem Engel als Boten Gottes sagen können, bist du für mich geworden. Also das ist schon eine sehr, sehr gute Auslegung auch dessen, was Jesus schließlich selber den Jüngern gesagt hat, wer euch hört, hört mich. Ne? Und also das mit anderen Worten auch beim Gerichtswort, was wir gehört haben, der es dem Geringsten getan hat, habt ihr mir getan. Also diese Unmittelbarkeit Gottes zu uns, die wird eben mit den Engeln greifbar. Und insofern sind die Flügel dann eben das sozusagen Identifikationselement. Dann wissen wir, das ist nicht irgendein Hergelaufener, der irgendwas Schönes sagt, sondern das ist wirklich der Bote Gottes. Und insofern ist das der Ausweis ihrer Autorität. Ja.
Niemand mehr?
Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, Herr Professor. Also ich persönlich werde sicher mitnehmen, diese Verbindung von den Flügeln zum Regenbogen, also die Verbindung von Himmel und Erde, die dann im Gesicht des im Engel auch ein menschliches Gesicht bekommt, was ja auch unser aller Aufgabe ist. Darauf haben Sie auch noch hingewiesen. Ich darf noch einladen zu den geistlichen Abend, also mit dem heutigen Auditorium schließt ja für dieses Jahr die Reihe der wissenschaftlichen Vorträge. Ich selber aufs Datum schauen. Am 5. Dezember wird der erste geistliche Abend im Advent stattfinden mit Pater Rupert Fetsch, den wir hier lange Jahre als Wallfahrtsseelsorger kennen. Und zwar unter dem Titel Mut zum Credo, Vollendung, Jesus Christus wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also ganz herzliche Einladung. 5. Dezember, übliche Zeit, 20 Uhr, dann unser geistlicher Abend, erster geistlicher Abend in der Fastenzeit. Das Programm für das, in der Adventszeit, Entschuldigung. Ja, bitte?
Wird der Vortrag für die Kreuzzüge auch irgendwann nochmal stattfinden?
Also wir haben das Programm fürs nächste Jahr, haben wir schon...
Ja, es wird so aussehen, der Professor Angenent ist halt erkrankt, er ist ein bisschen älter. Er ist eigentlich jetzt im kommenden Jahr im Februar dran mit Inquisition. Und wir würden dann versuchen, gucken, wie es ihm geht, 2013 ihn noch einmal zu dem Thema haben zu wollen. Ob es klappt, kann ich Ihnen nicht sagen.
Ja, also man können wir im Moment nicht sagen.
Ein spannendes Thema, Bönster, habe ich schon mal, wenn Sie die Inquisition nehmen, vor allen Dingen die erste Inquisition. Die Frage, inwieweit jetzt, also das hat mich schon intensiv beschäftigt, auch schon mehrfach ausgeführt, inwieweit also die erste Auseinandersetzung mit den Albigensern zum Beispiel, nicht, im Bereich Frankreich und dann nachher, inwieweit die jetzt auch tatsächlich den Lebensnerv der Kirche berührt haben, nicht, und manches erklären. Hochinteressant, die erste Verfolgung, die ersten Auseinandersetzungen, die dann deutlich zu trennen sind von den späteren. Das ist ganz spannend.
Ja. Vielleicht können wir, also wie gesagt, das Programm, das wollte ich gerade noch hinzufügen, das Programm für 2012 steht jetzt. Wir haben ein bisschen länger daran rumfeilen müssen, deswegen sind die Programme noch nicht gedruckt. Die könnte ich natürlich auch immer im Internet informieren, da werden die Vorträge dann auch angekündigt und also spätestens dann beim geistlichen Abend sind die Vorträge da und auch wer natürlich in der Kirche ausliegen, können sich auch gern dann an der Klosterpforte immer informieren. Ich freue mich drauf, wenn Sie uns nächstes Jahr treu bleiben. Ja, gesegnete Adventszeit, die ja bald beginnt und ja, Dankeschön.